Wir wollen miteinander das herrliche Loblied singen von Johann Jakob Schütz. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut. 326, die Verse 1 und dann 3, 4 und 5 vom Lied 326. Wir wollen beten. Ach Herr, wir wollen dir danken, was du in unserem Leben immer wieder gewirkt hast. Du hast uns dein Wort gegeben. Du hast unser Gewissen aufgewühlt und du hast uns mit einem unbeschreiblichen Trost, mit Frieden im Herzen und mit Freude erfüllt. Wir haben dich erlebt, auch in viel Ausweglosigkeit, Schwäche und Ohnmacht. Und wir wollen dir danken, dass du selbst deine Gemeinde sammelst, dass du diesen Platz auch erwählt hast und dass du uns unter deinem Wort zusammengeführt hast. Wir sind vor dir immer unnütze Knechte, aber wir freuen uns, dass du als der Herr uns gebrauchst in deinem Dienst. Und wir wollen dich bitten, dass du weiter durch dein Wort zu uns redest, unseren Glauben befestigst, uns und unser Leben umgestaltest unter deinem Wort. Und so kommen wir jetzt zu dir, bringen zu dir alles, was nicht recht war, was vor dir nicht bestehen kann, und bitten dich um dein Vergeben, um dein Reinigen und um dein Heiligen. Und dann wollen wir ganz neu von dir in den Dienst genommen werden, wo du uns auch brauchst. Und so wollen wir mit dir, jeder für sich in der Stille, weiterreden. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir wollen miteinander den Psalm 84 beten. In Ihren Bibeln, Seite 593, und wo Sie keine Bibeln haben, Nummer 734 im Gesangbuch. Wir lesen das von Vers 2 ab, miteinander. Das Wunder, dass Gott mitten in dieser Welt seine Gegenwart in seiner Gemeinde offenbart. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Gott unser Schild, schaue doch. Sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Nun singen wir aus diesem Liedheft 785, Lobe den Herrn, meine Seele. Man kann diesen Refrain auch als Kanon singen und dann die Verse, Sie können selbst sich das aussuchen, 785. ist immer wichtig, dass wir nicht unsere Gedanken predigen, sondern des Herrn Wort. Und dann überlegt man sich für so einen Tag wie heute, welches Wort man zugrunde legen soll. Es gehen ja viele Worte durch den Kopf, aber dann ist immer gut, man hält sich an ein Wort, das man nicht selber ausgewählt hat. Ich habe dann zuerst in der Losung nachgeschaut. Wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor Stolz und Hochmut, kommt vor dem Fall. Dachte ich, ach, auch vielleicht nicht richtig. Aber dann habe ich gemerkt, der Predigtext, der nach der sechsjährigen Ordnung in unserer deutschen evangelischen Kirche gegeben ist, der würde doch wirklich passen. Und so möchte ich den zugrunde legen. Jeremia 23. Seit vielen Jahren habe ich auch nicht mehr drüber gepredigt, weil ich immer wieder andere Worte auswählte. Jeremia 23, Seite 743 in Ihren Bibeln, von Vers 16 bis 29. So spricht der Herr Zebaoth. Das ist schon im Hebräischen Ko'amar Yahweh ein ganz betontes, autoritäres Wort. Nicht irgendwie von Menschen Diskussionsmeinung. Jetzt geht's um die Sache. Jetzt spricht der Herr. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat. So kennen Sie es ja aus dem Bibelwort. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Denn sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen, und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne? Dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr. Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen. Mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen, in ihres Herzens Trug weissagen? Und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Für mich haben solche Abschiedsstunden immer etwas Wehmütiges. Manfred Siebald hat so ein schönes Lied gedichtet, das heißt, Abschied nehmen ist wie sterben, jeder lässt ein Stück seines Lebens in der Hand des anderen zurück. Wie wahr. Jetzt ist bloß interessant, dass die Bibel gar nicht viel vom Abschiednehmen redet. Es sind ganz wenige Geschichten, die davon handeln. Wenn Sie in der Bibel lesen, ist ja das Thema, das überall angeschlagen wird, nicht wie unser Leben zu Ende geht, sondern was Gott in einem Leben anfangen kann und will. Und wie Gott das macht, wenn er Menschen beruft, da ist auf einmal Aufbruch, da ist Lebensfülle. Und das wird immer stärker und immer größer und immer mächtiger. Ich hätte mich auch interessiert, wie hat das Leben des Jesaja geändert und wo ist der gestorben und wie war das bei dem Jeremia und wie war das bei dem Petrus und wie war das bei dem Paulus? Da hat man ja gar keine genauen biblischen Überlieferungen davon. In der Bibel ist das nicht das Thema, unser Abschied nehmen, unser Sterben, unser Wegtreten, sondern das eine große Thema, wenn Menschen von Gott gepackt werden, wenn Gott mit Menschen seine Geschichte macht. Jetzt weiß ich nicht, hat Gott mit ihnen schon eine Geschichte begonnen? Wenn Sie das nicht ganz sicher wissen, dann müssen Sie ganz rasch danach schauen. Gott will von Ihnen etwas. Er ruft Menschen. Er braucht sie und er will ganz Großes wirken. Gucken Sie mal den Jeremia an. War ein junger Mann. Er hat selber sich noch nicht viel zugetraut. Er war schüchtern. Und dann hat Gott ihn gerufen. Und Gott spricht in dieses Leben dieses jungen Mannes hinein, dass er im Leben dieses Mannes, der sich selber nicht für sehr groß und für wichtig nimmt, ich will dich zur ehernen Mauer, zur eisernen Säule machen. Erschrick nicht vor ihnen, dass ich dich nicht erschrecke. Ich habe dich gesetzt, auszureißen und niederzumachen, zu bauen und zu pflanzen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Ist doch was ganz Großes, wenn Gott redet. Haben Sie Gottes Stimme schon vernommen? Das große Geheimnis im Leben glaubender Menschen. Ich habe Gott in meinem Leben, Gottes Stimme vernommen. Gott hat mich gerufen, hat mich bei meinem Namen gerufen. Und wenn ich sein Wort höre und wenn ich sein Wort lese, dann geht mir es durch und durch, bis in die Tiefen meines Herzens. Es schüttelt mich, es rüttelt mich, es macht mich stark und mutig und fröhlich. Welch ein Schatz ist das Wort Gottes? Was haben wir am Wort Gottes? Muss man ein bisschen ausholen. Es geht ja eine große Sehnsucht durch die Welt. Alle Menschen haben eine Sehnsucht. Was ist das? Nach Religion, nach Mystischem, irgendwo nach Erleben des Göttlichen. Werden Sie erleben beim Betriebsausflug, wenn Sie mit gottlosen Kollegen oder mit einer Schulklasse, wo Spötter dabei sind, plötzlich in eine ehrwürdige Kathedrale treten, werden die ganz leise und dann werden sie ganz stumm und dann sagen die, da spüre ich irgendetwas. Ja, was spüren Sie denn? Ich spüre irgendetwas von dem, was meinem Leben fehlt. Und Sie können durch alle Religionen der Welt hindurch diese Sehnsucht spüren. Was finden denn die Menschen? Ein thronenden Buddha, der schweigend dasitzt? Ist gewaltig, wenn sie in der Stille versinken und über das Nichts, das Nirvana meditieren? Oder wenn sie in mystischem Rausch sich bewegen, wie Shiva tanzt und was alles in den Religionen gefunden wird? Da sagt mal Gott durch seinen Propheten Amos, es wird die Zeit kommen, da werden die Menschen von einem Ende der Welt laufen bis zum anderen. Und werden, was werden sie suchen? Ein Gotteswort suchen. Das ist ja ein Geheimnis, dass Gott sich nicht durch den tanzenden Shiva oder durch den thronenden Buddha offenbart und nicht durch Philosophien und durch grübelnde Diskussionen, sondern Gott offenbart sich von Anbeginn der Welt durch sein Wort. Und es ist erschütternd, wie Christen manchmal an dieser ganz selbstverständlichen Tatsache vorbeitruppen und das nicht merken. Es liegt doch ganz nah bei dir, das Wort, das verkündigt ist. Der Glaube kommt aus der Predigt, wo dieses Wort Menschen zugerufen wird. Hörst du dieses Wort? Und es geht durch die Welt eine große Sehnsucht, ein Suchen. Wo kann ich denn Gott finden? Und jetzt beauftragt Gott sie, dass sie als einer, der das Wort Gottes gehört hat, es anderen weitersagen. Wie können sie denn drauf sitzen bleiben? Sie müssen doch gar keine großen Geheimnisse verkünden, sondern das Geheimnis, das Gott ihnen offenbarte, seine Liebe, sein Wort, weitersagen, nichts anderes. Wie wir mit unseren Werken gerade dabei waren, in dem völlig kriegszerstörten Mosambik aufzubauen war, dieser Arzt Dr. Leikauf bei mir, und er ist damals dort oben hoch im Norden dann schwer krank geworden, und ich musste ihn gleich, wie wir nach Harare gekommen sind, ins Krankenhaus einliefern. Es war eine sehr bewegte Reise und eine auch etwas schwierige Reise. Und da steht mir immer noch vor Augen, wie einer nach dem anderen von den Afrikanern kam, kurz gehört hat, wo kommst du her? Und war in diesem Land Mosambik, wo ich wusste, Hunderttausende haben keinen Arzt in dem einen Gebiet. Und wir wollen einen Arzt senden. Sind sie alle bloß gekommen und haben gesagt, da kam so ein Zionist, das sind so Leute, die mit so wilden Stammesreligionen, okkulten Sachen, ihre Gottesdienste werden in Afrika, ganz schreckliche Mischreligion. Und dann guckt er mich an und sagt, kennst du die Bibel? Schick mir einen Mann, der uns die Bibel lehrt. Ich will die Bibel kennenlernen, das Gotteswort. Nichts anderes erzählen unsere Schwestern vom Südsudan, wo sie, die gar nie eine Ausbildung empfangen haben, inzwischen die Pastorenkurse leiten müssen. Weil der Hunger nach dem Gotteswort so groß ist, legen Sie doch einen Koran neben Ihre Bibel hin. Lesen Sie es doch. Und dann spürt ja jeder, wo die Kraft Gottes drin ist und seine Offenbarung. Hört doch dieses Wort. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute kriegt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wie soll ein Mensch denn seinen Weg gehen können, junger Mann, wenn er nicht nach deinem Wort lebt? Das ist doch die Offenbarung Gottes, die er uns gibt für unser Leben. Aber jetzt kommt unser Einwand gleich, dass wir sagen, aber die Bibel, die ist doch für unsere Zeit so fremd, die passt doch nicht in unsere Zeit. In diesen Jahren, wo wir miteinander waren, da hat es ja dieser Streit um die Bibel uns mehr oder weniger doch immer im Hintergrund beschäftigt. Es ist ja diese Frage, die sich lähmend über die ganze Christenheit legt, wie ein Mehltau und alles erstickt. Ist die Bibel denn wirklich Gottes Wort? Ich erinnere mich noch bei unserem Synodalwahlkampf, wo einer unserer Stuttgarter Kandidaten damals sagte, die Bibel müssen wir völlig neu schreiben, nach unseren Vorstellungen und nach unseren Gedanken, sonst kommt das heute beim modernen Menschen nicht mehr an. Es war keine besonders originelle Idee, es hat nur ein Hamburger Publizist schon vorgesagt gehabt, was da überall Land auf Land ab nachgeplappert wurde. Das Wort Gottes passt nicht in unsere gottlose Zeit. Und es passt nicht in unsere Zeit, die vom mündigen Menschen, der sich gegen Gott auflehnt, geprägt ist. Ja, wie möchtest du dann mit dem Wort Gottes denn ankommen? Es ist gut, dass Gott das schon vor vielen Jahrhunderten, 2600 Jahren zurück, durch den Jeremia gesagt hat. Das ist eine Not, die schon beim Sündenfall begann, dass Leute das Wort Gottes umdrehen und sagen, hat Gott wirklich gesagt oder darf ich das meinem Denken anpassen? Und Gottes Wort brauchen Sie nicht zurechtbiegen. Und das brauchen Sie sich nicht bequem herzulegen, sondern wenn Sie vor dem Wort Gottes still werden, das geschieht heute so, wie es zu Zeiten beim Jeremia war, da schlägt dieses Wort plötzlich zu und erschüttert uns. Und plötzlich werden unsere Ansichten, unsere Gedanken ganz klein. Natürlich passt das nicht zusammen. Aber das Wort Gottes will ja unsere Zeitmeinung verändern, neu machen. Gott sei Lob und Dank, passt das Wort Gottes nicht in unsere Zeit.
sondern wirft unsere Vorstellungen um. Wie oft hat das Gott gesagt? Nicht deine Gedanken, nicht deine Überlegungen, nicht deine Vermutungen, nicht deine Träume. Hört doch auf mit eures Herzenstrug.
Die Reformatoren haben uns ja damals in einer Zeit der dunkelsten Kirchengeschichte ganz wichtige Erkenntnisse über die Bibel gebracht. Nicht, dass sie meinen, dass die Bibel je in der Kirche ganz vergessen war. Nochmal, die Bibel nur so irgendwo noch untergebracht im frommen Betrieb. Und dann waren es plötzlich diese großen Zeugen des Evangeliums, die davon geredet haben, dass das Wort Gottes immer zuerst uns erschüttert und uns durchbohrt und aufwühlt. Sie nennen das das Gesetz, bevor das Evangelium uns trösten kann. Es kann oft das gleiche Wort der Schrift sein, aber es muss immer durch den Kampf des erschrockenen Gewissens hindurch. Das ist der einzig wahre Schatz der Kirche. Der einzig wahre Schatz der Kirche. Das war eine Formulierung der Reformationszeit. Das heilige Evangelium, das Wort Gottes, mit der einen großen Botschaft. Jesus Christus für meine Sünden gestorben. Ich bin vor dem heiligen Gott einer, der nicht bestehen kann und werde nur durch Jesus versöhnt. Ist doch ganz unwichtig, was die Zeitmeinung dazu sagt. Die Botschaft vom Gericht, wir müssen Rechenschaft geben über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Und die herrliche Botschaft, dass Jesus vom Grab auferstanden ist, vom Tod auferstanden ist und lebt. Und dass er auch uns lösen wird aus allen Bindungen. Welch ein herrliches Evangelium, welch eine Kraft, dass Gott redet, gewaltig. Steht in der Bibel drin, wie das schon im Alten Bund war, als die Israeliten zurückgekommen sind und Jerusalem wieder aufgebaut haben. Und das ist ja so eine Zeit, wo man vor lauter Schaffen zu nichts anderes mehr kommt. Und dann lässt Esra eines Tages eine Versammlung zusammenrufen und sie kommen dann alle zusammen und dann liest er aus dem Gesetzbuch vor. Das wusste man noch, dass es das gibt, aber es war nicht mehr so richtig im Kopf drin. Und dann liest der Esra dieses Gesetzbuch Gottes vor und dann geschieht das, was nur der Heilige Geist tun kann. Darum muss man immer beten, Herr, lass dein Wort nicht an meinen Ohren vorbeirauschen. Plötzlich laufen Tränen über die Backen der Leute, sind erschüttert und betroffen vor dem heiligen Gott. Und der Landrat Nehemia springt von seinem erhöhten Sitz runter und das Volk und ruft die herrliche Freudenbotschaft, bekümmert euch nicht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Der Herr will doch vergeben und heilen. Ach, das soll doch in unseren Tagen wieder geschehen, dass das Wort Gottes uns aufwühlt, unsere erstarrten und harten Herzen, und dass Erneuerung geschieht und Bekehrung, bloß nicht modisch anpassen. Das Wort Gottes passt sich nicht an. Das Wort Gottes bleibt zu allen Zeiten so, dass wenn Gottes Geist dadurch redet, Menschen überwunden und besiegt werden und dem lebendigen Gott begegnen. Da sagt Gott, ich bin doch ein Gott, der nahe ist und ein Gott, der wieder ferne sein kann. Und wo ist denn Gott? Er ist nahe dem zerbrochenen Herzen und hilft dem, der ein zerschlagen Gemüt hat. Also Sie merken, ich möchte über dieses Wort nicht predigen, dass wir jetzt zum Fenster hinausgucken und sagen, das sind Missstände in unserer Kirche. Das wäre für unsere Versammlung jetzt mal falsch, sondern ich denke, wir müssen ergreifen, was uns das Wort Gottes schenkt. Wir müssen es begreifen. Und ich will jetzt hinzufügen, lass du dich senden als Gottesbote. Lass du dich senden als Bote seines Wortes. In unserer Zeit hat es ja sehr viel Verwirrung gestiftet. Was ist eigentlich das prophetische Reden? Und es gibt dann immer wieder einige Unruhe, dass da Leute Versammlungen ankündigen, sagen, wir plaudern jetzt die Geheimnisse aus der Zukunft oder wenn Jesus wiederkommt und so. Das geht ja gar nicht, dass uns das einer sagen kann. Die genauen Zeittafeln haben sie auch nie erfüllt und waren nicht richtig. Was meint denn die Bibel mit prophetisch Reden?
Wenn Sie Ihr Bibellexikon von Rieniger aufschlagen, viele haben das zu Hause, steht ganz klar drin und richtig biblisch, dass das Weissagen, das prophetisch Reden im Neuen Testament das Predigen ist, das Weitersagen des Wortes Gottes so, dass es die Gewissen trifft, dass es aufwühlt, so wie Timotheus von Paulus aufgefordert wurde, die Gabe, die in ihm ist, zu erwecken, das ist die Gabe der Weissagung auf den Kopf zu, das Wort Gottes zu sagen. Es gibt ja nichts anderes, was Gott uns offenbart hat, als was er uns in seinem Wort und durch Christus uns gegeben hat. Das ist alles offenbar. Und wir können jetzt das, was er uns offenbart hat, nur weiter sagen, das ist ihr Auftrag. Wie hat Jesus seine Jünger gesagt? Geht, predigt und sprecht. Das Weitergeben des Wortes Gottes ist die wunderbarste und köstlichste Aufgabe eines Christen. Und da machen wir immer so komische Anschleichmanöver. Da meinen wir, da müsste so ein Fußballspieler her, der imponiert, oder wir müssten vielleicht ganz rasche Musik machen, dass die Ohren dröhnen. Trauen Sie es eigentlich zu, wenn Sie einen Kranken besuchen, wenn Sie mit einem Schwermütigen sprechen, dass Sie ihm nichts anderes sagen als des Herrn Wort und dass durch Ihr Weitergeben ein schwacher, sterblicher Mensch durch Ihr schwaches Wort dem lebendigen, ewigen Gott begegnet. Das ist ein ganz großes Geheimnis unseres Dienstes. Wie wunderbar ist das, dass wir diesen Dienst tun dürfen aneinander, an Schwachen, Kranken, und dann ihnen sagen, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, ich bin dein Gott. Das sagt dir der Herr. Es können Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und es ist gar nicht wichtig, wie sie das einkleiden und anpassen und modisch machen. Es ist gar nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass sie selbst des Herrn Wort vernommen haben. Dass es bei ihnen durchdringt. Lassen Sie Ihre Gedanken weg. Wissen Sie, nach jeder Predigt geht man geschlagen nach Hause. Es geht mir so wie Ihnen, nach einem Besuch. Wie viele eigene Worte hat man oft rumgemacht und eigentlich müsste man bloß Gottes Wort verlesen. Da ist doch alles drin, alles da, alles so mächtig und so wunderbar. Bist du in dem Rat des Herrn gestanden, hat der Herr dich gesendet und bevollmächtigt. Ruf das doch in die Welt hinein, wo Menschen vor lauter Hunger und Durst nach Gott nichts finden, sagst du doch ihnen, sei du ein Zeuge seines Herrn. Und noch ein letztes, Gottes Wort ist nie harmlos. Gottes Wort ist nie harmlos. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Christen gar nicht begriffen haben, welch eine große Revolution in unserem Volk geschehen ist mit dem Jahr 1968. Da wurden doch nur alte Zöpfe abgeschnitten und Traditionen umgeschmissen. Nein, damals hat sich auch unter Christen machtvoll, doch mündiger Mensch zu Wort gemeldet, der gesagt hat, wir machen eine neue Welt und da brauchen wir niemand anderes dazu. Und wenn wir noch die Reste des Christentums gebrauchen, dann ist das eine Formsache. Wissen Sie, in dieser ganzen Erschütterung unserer Zeit, in der wir auch heute stehen, da erleben wir, dass das Christentum vollmachtslos geworden ist, weil das Wort Gottes fehlt. Und wo Menschen immer wissen, was das Wort Gottes die einzige Autorität ist, vor dem wir uns beugen. Wir brauchen keine menschlichen Autoritäten, wir brauchen keine Päpste. Wir brauchen keine Kathedralen, heilige Räume. Wir brauchen keine heiligen Formen. Die einzige Stelle, wo sich Gott wirklich und verlässlich enthüllt, sein Wort. Und von diesem Wort wollen wir nicht ein Jota fallen lassen. Bei diesem Wort wollen wir bleiben, vor dem wollen wir uns beugen. Das soll unseren Dienst prägen. Das wollen wir immer besser kennenlernen und immer besser verstehen lernen. Dieses Wort, das wie ein Feuer brennt. Und da erschrecke ich, wie harmlos wir oft sind. Wie hausbacken. Wie bequem.
oder altbacken bist.
Wenn wir das Wort Gottes reden, muss doch ein Feuer in uns brennen. Das Wort Gottes, das ein Hammer ist, das unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Frömmigkeit zerschlägt, unser Selbstmitleid, unsere Ich-Sucht, aber das auch alle Bastionen des Teufels zusammenschlägt. Ach Herr, ich will doch dein Wort haben, das in meinem Leben solch eine Stütze ist. Und dieses Wort, je mehr Sie es lesen, werden Sie immer begieriger. Und dann merken Sie einmal, was da für eine Kraft drin steckt. Damals, mitten in den Unruhen 1968, war ich Bezirksjugendpfarrer im Schwarzwald. Und erschien im Schwarzwälder Boden halbseitiger Artikel: Man kann heute einem jungen Menschen nicht mehr die Bibel in die Hand geben. Wir hatten damals Bezirksbibelstunde in Rödenberg. Über 100 junge Leute. Was ist los? Wir haben erlebt, wie das Wort Gottes die einzige Kraft geblieben ist. Und Sie werden es in diesen Tagen merken, wenn Sie fragen, wie macht man Gemeinde neu? Wie kommt neues Leben? Wie werden laue Christen lebendig? Das Wort. Bibel lesen. Aber so lesen, nur nicht harmlos. Nur nicht altbacken, sondern lest doch wirklich so, wie es Gott euch sagt. Wie steht da? Dass unser Wandel sich ändert, dass unser Leben bekehrt wird. Und das will doch Gott auch heute tun, weil Gott sich offenbart. Sie wissen, wie ich die Liederdichter liebe mit ihrem Leben. Und da ist ein Württemberger von Hohenendringen gewesen. Der Vater war hoher Staatsbeamter und er hat auch dann Jura studiert, weil er Rechtsanwalt werden wollte. Christian Heinrich Zeller hat bald gemerkt, das ist nicht so das Richtige für ihn und hat immer weiter gesucht. Er war ein aufrichtiger Mensch und hat gesagt, ihn ekelt immer so dieses stolze, erhabene Leben der Leute, dieses angeberische. Und da ist er auf einmal dem Evangelium auf den Grund gegangen und ihm wurde die Vergebung Jesu am Kreuz ein ganz großes Wunder, sagt das Geheimnis. Dass Jesus zerbrochene, schuldige, sündige Menschen mit all ihren Fehlern heil macht. Und dann hat ihn Spittler nach Beugen in dieses heruntergekommene Schloss des Deutschen Ordens da am Rhein bei Basel gerufen. Und dann sind dort all das Strandgut des damaligen Krieges unter Napoleon, diese Jugendlichen, die alle kaputt waren, Straßenkinder, gesammelt worden. Und als der große Pädagoge Pestalozzi kam und hörte, wie Christian Heinrich Zeller eine Morgenandacht hielt, war er so bewegt. Pestalozzi ist ja mit seinem Lebenswerk gescheitert. Er hat gesagt, das habe ich eigentlich gewollt. Dieser Heinrich Zeller, der entdeckte, was verändert Menschen, das Wort Gottes. Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es neu uns schafft, Kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu wirken fort, bis wir ganz genesen. Nur das ist wichtig, dass wir alle beim Wort Gottes bleiben. Und dann wird's ganz gleich, ob wir jung oder alt sind, immer nur größer, nur wunderbarer, immer mehr in die Weite geführt. Auch wenn der äußere Mensch verdirbt, wird der innere immer mehr erneuert. Welch eine Gabe ist das Wort Gottes. Amen. Und nun singen wir, Herr, wir stehen Hand in Hand, 594.
Frau Schäfbuch, lieber Winrich, stellvertretend stehe ich vor euch und vor unserem Herrn Jesus Christus. Wie kann man in Worte fassen, was uns als Gemeinde bewegt, wenn wir auf fast 30 Jahre eures Dienstes zurückblicken? Es wird mir nicht gelingen. Gestern haben wir es beim Sommerfest ein wenig versucht. 2 Stunden haben nicht ausgereicht, das auszudrücken, was wir empfunden haben für eure Hirtentätigkeit. Wir wollten euch für eure Hirtentätigkeit danken. Als echte Hirten habt ihr gesammelt, geleitet, geweidet, getröstet, verbunden, zum frischen Wasser geführt, unsere Seelen erquickt und unseren Horizont erweitert. Wir danken euch und unserem Herrn Jesus Christus für diesen treuen Hirtendienst. Ich möchte uns das Bibelwort aus dem Korintherbrief von gestern Abend noch mal in Erinnerung rufen. Ich danke meinem Gott allezeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Jesus Christus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Herzlichen Dank. Ihr habt eure vielfältigen Gaben gemeinsam in den Dienst der örtlichen Gemeinde und der weltweiten Gemeinde gestellt und dadurch Jesus Christus groß gemacht. Herzlichen Dank. Man darf auch klatschen. Nun steht eine neue Aufgabe vor euch. Mit uneingeschränkter Kraft wirst du als Geschäftsführer der beiden Werke tätig sein. Christliche Fachkräfte International und Hilfe für Brüder. Es war dein Lebenswunsch, Winrich, mit ganzer Kraft weltmissionarische Aufgaben zu übernehmen. Wer gesehen hat, mit wie viel Herz du das bisher gemacht hast, mit wie viel Engagement auf dem Gebiet der Mission du bisher tätig warst, dem wurde deutlich, dass dein Wunsch und deine Berufung deckungsgleich sind. Und dass deine Frau diesen Dienst, wie auch bisher in der Gemeindearbeit, mitgestalten wird. So gibt dich unsere Gemeinde auf deinen Wunsch und auf deine Berufung hin vorzeitig frei und sendet euch in die beiden weltmissionarischen Aufgaben. Für diesen Dienst erbitten wir die Fürbitte der Gemeinde. Und begleiten soll euch das Segenswort aus Psalm 16, Vers 11. Du tust mir kund den Weg des Lebens. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Der Weg des Herrn führt nicht in die Sackgasse. Im Englischen gibt es den Ausdruck für die Sackgasse Dead End Street. Eine Straße mit totem Ende. Aber das ist nicht der Weg, den Gott führt für euch. Nicht am Ende ist nicht Ausweglosigkeit und Trauer, sondern es heißt, der Herr tut uns den Weg des Lebens kund. Und weil es der Weg des Lebens ist, bekommen wir dazu noch Freude, die Fülle und Wonne zu Rechten ewiglich. Möge der Herr Jesus Christus euch in der neuen Aufgabe die Erfahrung dieses Psalmwortes schenken. Der Herr segne euch in diesen neuen Aufgaben. Herzlichen Dank. Wir beten gemeinsam und stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, du hast uns in den vergangenen Jahrzehnten überreich beschenkt durch den Dienst von Winrich und Beate Schäfbuch. Sie haben ihre Gaben uneingeschränkt in die Gemeindearbeit eingebracht. Sie waren wahre Hirten für uns. Wir sind dankbar, dass wir darüber hinaus Anteil nehmen konnten an dem, was weltweit in deiner Gemeinde geschehen ist und noch geschieht. Wir haben das Wort von der erlösenden Gnade durch deinen Kreuzestod immer wieder neu gehört. Das hat uns den Weg zum Leben gezeigt und Freude die Fülle geschenkt. Nun segne die Dienste in den weltmissionarischen Aufgaben. Dein Wort sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das hast du uns zugesichert und das erbitten wir für sie und für uns. Die Zusage deiner Gegenwart lässt uns auch voller Zuversicht in die Zukunft blicken. Zuversicht bei den Veränderungen in unserer Gemeinde, aber auch Zuversicht bei den Aufgaben, Schwierigkeiten, die uns persönlich in Familie und Beruf auferlegt sind. Ich bin bei euch alle Tage. Damit können wir die nächste Woche bewältigen und das nächste Jahr und unser Leben. Und was uns sonst noch bewegt, fassen wir zusammen im Gebet des Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Sie können stehen bleiben. Es ist in all den Jahren, ich weiß nicht, wo es das gibt, wo Sie in allen Kollekten der Sonntage, die nicht durch landeskirchliche Bestimmung festgelegt waren, immer die Weite der Weltmission im Auge gehabt haben. Ganz herzlichen Dank. Wenn ich heute noch einmal, wie es der Kirchengemeinderat mir vor vielen Jahren immer wieder in die Freiheit stellte, die Projekte auszusuchen, noch einmal ein Projekt aussuchen darf. Ich bin in den letzten Jahren nicht mehr viel im Ausland gewesen. Ich war im Dezember noch wenige Tage in der Mandschurei und begegnete dort einigen koreanischen Christen, die vor 6 Jahren ein Krankenhaus dort gebaut haben, geleitet von einem Koreaner, der in Deutschland erst zum Glauben kam, in einer koreanischen Gemeinde, zurückging nach Südkorea und mit anderen diesen Dienst aufbaute. Und sie haben entdeckt, als sie Aufgabe in einem ganz kümmerlichen Krankenhaus herzkranke Kinder mit Herzfehlern in diesem Nordosten Chinas ganz zurückgeblieben zu operieren. Und sie haben entdeckt, dass sie in die Dörfer gehen können und das Evangelium bezeugen. Und wie das eine wunderbar offene Tür ist. Und sie haben darum gebeten, um die Hilfe bei einem komplizierten Ultraschallgerät, das sie für diese Operation brauchen, haben sie nicht die ganze Finanzierung aus Südkorea geschafft. Und wir haben dann von unserem Werk überlegt, diese restliche Gabe noch dazulegen. Und wenn wir heute das Opfer dafür geben können, nicht nur, dass herzkranke Kinder dort operiert werden können, sondern dass durch diesen Gesundheitsdienst, den Christen aus Südkorea Fachärzte dann vornehmen, auch das Zeugnis Jesu in diesen Teil Chinas kommt, wo noch nie Mission hat getrieben werden können, weil das früher zu Russland gehört, ein völlig abgesperrter Teil der Welt war. Wir freuen uns, dass dort überall heute lebendige Gemeinden entstehen. Und vielen Dank für alles, was Sie dafür tun, wenn Sie es interessiert. Es ist in der neuesten Nummer des Blattes Hilfe für Brüder vorne auf der Titelseite, das hinten auch aufliegt. Und nun will der Herr uns alle unter seinen Segen stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.
Amen.